Ja, das ist eine absolut vertraute Geschichte. Ne? Wer Gemeinde kennt und Gemeindeleben kennt, der weiß Advent, Weihnachten und dann Josef und Maria. Und ich habe ja diese Predigt heute Morgen überschrieben, wenn Gott unseren Lebenslauf unterbricht und mit uns Geschichte schreibt. Josef und Maria, das waren ganz normale Menschen in einem ganz normalen Leben ihrer Zeit. Und ihr Leben lief in guten Bahnen. Es war ein normales Leben. Arbeit war da, Beziehungen war da, Familie war da. Josef, er war nicht außergewöhnlich, nichts Besonderes. Er hatte wohl berühmte Vorfahren. Ja, er hatte ja einen Stammbaum. Er konnte sich auf David zurückberufen, dass er in der Linie von David ja, gehört. Aber dafür konnte man sich in der Zeit, in der er lebte, eigentlich nichts kaufen. Er stammte aus Bethlehem, aber es hat ihn verschlagen nach Galiläa. Er war Zimmermann. Und vom Beruf her hatte er gute Arbeitsmöglichkeiten. In der Stadt Nazareth war er zu Hause und er hatte seine große Liebe gefunden, Maria. Er war mit ihr verlobt. Das war damals ein bisschen anders als bei uns heute, Verlobung. Dauerte länger. Man ging so aus von einem Verlobungsjahr. Das hatte damit zu tun, dass man nochmal eine Zeit des Kennenlernen hatte. Das ist ja auch wichtig und gut. Die ganze Frage der Mitgift musste geklärt werden. Diese Familienverhältnisse mussten auch nochmal geprüft werden. Sind ja auch nicht so miteinander verwandt, dass sie nicht heiraten können? Oder wie sieht das alles aus? Und wie gesagt, diese Zeit, die nahm auch eine Zeit in Anspruch. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Eine Zeit von Vorfreude. Ich weiß nicht, ob wir nochmal bewusst immer wieder so Vorfreude erleben. Gibt es etwas, worauf du dich freust? Wo du so in Spannung bist mit Vorfreude? Vor Jahren habe ich mir mal überlegt, wenn ich nach Kanada gehe zu meinen Schwiegereltern, ich nehme damals unseren Jüngsten, der war eben in dem Video drin, schon lange zurück, er war 5 Jahre alt, noch nicht in der Schule, ich nehme den mit und überrasche Opa in Kanada. Oma hat Bescheid gewusst, Schwägerin hat Bescheid gewusst, Opa nicht. Als ich dann mit dem Kleinen auftauchte, Opa hat sich riesig gefreut. Und dann auf einmal wurde er ganz still und sagte, wisst ihr was, eigentlich habt ihr mich der ganzen Vorfreude geraubt. Das war uns gar nicht so bewusst gewesen. Vorfreude. Die Freude auf etwas, das kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, die beiden auch Vorfreude hatten, Josef und Maria. Sie haben Pläne geschmiedet oder besser gesagt gezimmert. Und ehe ich vergesse, da ist noch etwas über Josef. Er hatte den Ruf, ein gerechtigkeitsliebender Mensch zu sein. Er galt als gerecht. Das heißt, er richtete sein Leben nach der Tora aus, nach dem Gesetz. Er war dem verpflichtet. Er aß nichts Unreines. Er hatte keine Gemeinschaft mit Gottlosen. Er machte keine Geschäfte am Sabbat, auch nicht so heimlich und nebenher. Er war geradlinig. Er war jemand, der Gott und sein Gesetz ernst nahm. Und er hatte diesen Ruf eines gesetzestreuen Menschen. Ein Leumund, ein guter Leumund, ist unwahrscheinlich viel wert. Wenn du weißt, auf diese Person, die Person steht für Werte, darauf kannst du dich verlassen. Und wenn du dich ihm anvertraust, dann bist du sicher, dass du dort in guten Händen bist. Josef hat bestimmt für seinen Ruf gearbeitet und Maria konnte sich glücklich schätzen, sie hatte einen guten Mann gefunden. Und mitten in diese zufriedene, glückliche Situation des Lebens passiert Folgendes, Maria wird schwanger. Und das in der Verlobungszeit. Noch nicht verheiratet. Nun hatte der gerechte Mann ein Problem. Die ihm anvertraute Frau ist schwanger und wer immer auch der Vater war, Josef wusste, er war es nicht. Und er war ein gerechter Mann mit Werten, mit Anstand. So etwas hätte er nie getan. Und man muss sich vorstellen, wenn du so eine Nachricht bekommst, als Mensch mit dieser Historie in deinem Leben, auf einmal steht das Leben für ihn und auch für Maria Kopf. Alles ist nicht mehr so, wie es war. Nazareth, kleine Stadt, Gerüchteküche würde Ja, Gerüchte würden nur durch die Häuser fliegen. Hast du gehört? Der Josef, der Gerechte, der immer so fromm tut, der hat die Maria geschwängert. Hast du das gedacht? Ich könnte mir vorstellen, das war etwas für die Delikatessenküche, der Gerüchteküche hier in Nazareth. Wir kommen von der anderen Seite von Weihnachten. Wir wissen ja, wie diese Geschichte weitergeht. Wir könnten jetzt die Weihnachtsgeschichte weiterlesen. Josef wusste das alles nicht. Wir würden ihm sagen, Josef, bleib cool, es ist alles gut. Das, was jetzt in deinem Leben passiert, was so total außerhalb der normalen Bahn läuft, ist normal. Vertrau drauf, das Beste kommt noch. Du wirst noch 4 weitere Jungs bekommen, alles gut. Josef wusste das alles nicht. Vielleicht meinst du, er hätte schneller durchschauen können. So ein gerechtigkeitsliebender Mensch, der im Gesetz, in der Tora, da vertraut ist, der ja die Schriften kennt, der um den Messias weiß, die Erwartung, die die Menschen im Volk haben. Aber es war eine Zeit, wo 400 Jahre lang kein Prophet mehr aufgetreten ist. Es war eine Zeit, wo dieses geistliche Leben im Volke ja auch nicht mehr so lebendig war. Die Formen waren noch da, aber diese innere Lebendigkeit zu einem Gott, der zu dir spricht, das hatten sie gar nicht mehr erlebt. Und in dieser Situation lernt Josef etwas. Er lernt, was wahre Gerechtigkeit bedeutet. Ich glaube, Josef litt unter 2 Dingen. Das erste war der Vertrauensbruch von Maria, so wie er ihn erlebte. Er konnte ja nur darauf reagieren, so wie sein Wissen war. Bitte stell dir mal vor, du bist verlobt, du hast deine Verlobte nicht berührt und sie kommt zu dir und sagt, ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich bin schwanger, die gute Nachricht vom Heiligen Geist. Meine erste Frage wäre gewesen, welchen Namen hat der Geist? Wie heißt er? Maria erzählt eine unglaubliche Geschichte. Ein Engel ist zu mir gekommen. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Maria fragt, wie? Ich finde das so herrlich. Ne? Leute sagen immer, wenn du glauben willst, musst du Gehirn ausschalten. Maria hat das nicht getan. Die hat eingeschaltet und sagt, wie soll das möglich sein? Ich verstehe das selbst nicht. Denn der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Jetzt hast du diese Information. Und Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mit mir, wie Gott es möchte. Jetzt hat sie aber noch den Josef. Können wir uns die Diskussion vorstellen, die die beiden hatten? Die Person, die du liebst, aus deiner Sicht, sie betrügt dich und jetzt will sie dich noch für dumm verkaufen? Das Ganze war einfach, ja, schwierig. Da war kein Engelchor. Josef hatte bis dahin überhaupt noch keinen Engel gesehen, geschweige denn ein Chor. Und neben der menschlichen Enttäuschung stand jetzt auch dieser Gewissenskonflikt. Er war doch ein Mann, der das Gesetz achtete. Er wusste, was du nach dem Gesetz zu tun hast. Hier musst du handeln. Aber es würde seiner Liebe, seiner Herzensliebe, das würde zerstört. Maria müsste bestraft werden. Das fordert das Gesetz, 5. Mose 22, kann man nachlesen. In 4. Mose 5 gibt es noch so eine Variante, wie du aus der Nummer rauskommst. Du musst dann Gift trinken und wenn es dich nicht umbringt, dann bist du unschuldig. Brauchst auch noch einen Priester dabei. Ich denke, das war für Josef keine Option. Nur er wusste eins, nach dem Gesetz mussten Sünder aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Nach dem Gesetz war es immer eine Trennung von Sünde und Sünder. Das war diese harte Gerechtigkeit, ein gerechter Mann, der wusste, was er zu tun hatte. Und er würde nicht zögern zu handeln. Du trennst dich von dem Menschen, der gesündigt hat. Das heißt hier aber, Josef aber zögerte. In der Schlachterübersetzung heißt es hier, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sich doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. In der neuen Genfer Übersetzung wird gerecht als gerechtigkeitsliebender Mensch beschrieben. Ein adjektives Verb. Es beschreibt das Wie und Was wie ein lachendes Kind. Und Josef sah nur einen Weg, seinen Status als gerechter Mann zu retten, dass er heimlich diese Verlobung auflöst. Das würde ihn freistellen und vielleicht auch die Last für Maria lindern. Und er würde dann vor dem Gericht, vor dem Gesetz gerecht dastehen. Und mitten in diese ganzen Diskussionen kommt auch der Engel zu Josef in einem Traum und sagt ihm quasi in meinen Worten: Josef, alles in Ordnung. Das ist Gottes Werk. Heirate Maria. Da fragst du dich doch auch, warum hat Gott nicht den Engel direkt geschickt zu ihm? Das Ganze wäre doch erspart gewesen, wenn er auch gewusst hätte, zum selben Augenblick, wo Maria es weiß, in welcher Situation er sich befindet. Aber diese Situationen im Leben sind nicht immer so, dass gleich alles offensichtlich ist. Und Gott lässt das zu, weil es fordert uns heraus, weil Gott etwas an uns verändern möchte. Und Gott ist dabei, Josefs Gerechtigkeit dazu erweitern, den Horizont für seine Gerechtigkeit, wie er das sieht. Und selbst wenn er es vorher gewusst hätte, das Problem ist damit ja nicht gelöst. Das Problem bleibt ja. Josef stand in der Spannung, das zu tun, was das Gesetz forderte, und seinem Verlangen, dieser jungen Frau, die er doch liebte, Barmherzigkeit zu zeigen. Hier ist es ein Bild für Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist immer verbunden mit Barmherzigkeit. Das ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Die gehören zusammen. Und wir merken ja, wie unangenehm es ist, wenn du mit Menschen zusammen bist, die so gesetzlich gerecht sind, die nichts von Barmherzigkeit kennen, die keinen Raum haben für die Schwäche, wo du mit dem Gesetz und der Gerechtigkeit, du leben sollst, nicht klarkommst. Die einfach draufhauen. Es ist ein Bild für Gottes Gerechtigkeit. Ein Freund der Sünder war Jesus, aber ein Gegner der Sünde, und er hat sie am Kreuz besiegt. Josef hatte drei für mich offensichtliche Optionen: weggehen, und Maria muss einfach erklären. Sich von Maria offiziell trennen, dann ist er frei von Verdächtigungen. Oder die Schuld auf sich zu nehmen. Das wäre das Dritte. Das Vierte wäre zu erkennen, dass hier etwas passiert, wo Gott an dir und deinem Leben arbeitet, wo Gott deinen Horizont erweitern möchte. In einem Prozess der Veränderung stehen. Horizonterweiterung im Blick auf Gesetz und Gnade und Barmherzigkeit. Er erkennt, dass Gottvertrauen auch Opfer mit sich bringt. Vielleicht bist du auch mal in Situationen, wo du merkst, wenn ich hier Gott vertraue und mich so verhalte, dann ziehe ich schlechte Karten. Dann werde ich Nachteile haben. Dann wird es schwierig für mich. Dann steht einiges gegen mich. Aber die Glaubenshelden, die wir alle so bewundern, die sind alle da durchgegangen. Ein Daniel, der arme Kerl, nur weil er nicht aufhören möchte, bewusst zu Gott zu beten, landet er in der Löwengrube. Da willst du eigentlich nicht landen. Wer möchte schon die Hauptspeise sein? Und dann merkst du auf einmal, dass alles passiert, nicht wegen mir, sondern weil Gott mit mir was vorhat. Gott hat Daniel benutzt, um einem König zu zeigen, dass er nicht Gott ist. Manchmal benutzt Gott uns mit diesen Situationen, mit denen wir nicht klarkommen, um anderen Leuten was zu zeigen. Und es erweitert unseren Horizont im Blick auf die Größe Gottes, seine Macht, aber auch seine Barmherzigkeit. Oder Esther, die auf einmal, ja, an Königshof die Frau eines mächtigen Königs wird. Und dann auf einmal Verantwortung übernehmen muss. Für ihr Volk eintreten. Sie ist nicht da, um das schöne Leben einer Königin zu leben. Sie ist da, um Gottes Volk zu bewahren. Und sie riskiert dafür ihr Leben. Sie tritt vor diesen König. Ungerufen. Wenn das dem König nicht gelegen kam, war das eine Todesstrafe. Sie nahm es auf sich. Oder ein Nehemia, der Mundschenk war. Mundschenk hört sich so nach Essenprobierer an, ne? Aber Mundschenk war ein Vertrauter des Königs. So ein Mann mit gutem Leumund, auf den sich der König verlassen konnte und verlassen wollte. Und er musste diesem König sagen, dass er weggehen möchte, dass er einen Auftrag von Gott hat. Dann heißt es so schön, er betete, dass Gott ihm Kraft gibt, und Gott hat ihm geholfen. Du musst mutige Schritte gehen, auch wenn du nicht verstehst, warum das passiert in deinem Leben und wozu. geistliches Wachstum, da wo Gott uns verändert, wo wir Vergebung zusprechen müssen, wo es uns schwerfällt, wo neue Aufgaben auf uns zukommen, wo wir Mut brauchen, wo Durchhaltekraft, Verbindlichkeit gefragt ist, da wachsen Treue und Vertrauen in der Beziehung zu Gott. Aber das ist nicht einfach. Das nimmt uns ganz mit. Da sind wir gefordert. Der Engel des Herrn hier sagt zu Josef: Zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Andere Übersetzung sagt: Fürchte dich nicht. Warum sollte er sich fürchten und zögern? Weil so viel für ihn auf dem Spiel stand. Alles, wofür er sich ja hingegeben hat, gesetzesgerecht und treu zu leben, das wäre verloren. Es wäre weg. Er würde seinen Ruf verlieren. Und Josef wusste selbst von den Zweifeln, die er hatte gegenüber Maria. Dann wusste er auch ganz genau, dass alle anderen Leute umherum, die das beobachten, die gleichen Zweifel haben werden. Die werden sich auch gesagt haben, dem glauben wir nicht. Seine Freunde würden seine Geschichte nicht glauben. Einige würden kommen, ach, das ist der Scheinheilige. Ja? Möchten wir den noch Geschäfte machen, der sowas da macht? Vielleicht würde sein Geschäft und seine Glaubwürdigkeit leiden. Wenn Josef sein Vertrauen auf dieses kommende Baby setzt, dann würde er ein riesiges Opfer bringen. Und was tut er? Er zögerte nicht. Er tat zwei Dinge. Mann der Tat. Er nahm Maria zur Frau und machte dies alles öffentlich. Ein legaler Schritt. Er machte es amtlich. Und das Zweite, er gab dem Baby, dem Sohn, einen Namen Jesus. Ein weiterer legaler Schritt. Er adoptierte Jesus in seine Familie. Und damit waren die Tage seines Ruhms und seines Leumundes gezählt. Kein Zurück. Aber er zögerte nicht. Er stand zu seiner Entscheidung und Überzeugung und erlebte sie. Da kamen ja noch vier weitere Söhne. Ne? Da heißt es, ist es er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Das ist ganz spannend. Das sind die griechischen Namen für Jakob, Josef, Judas und Simeon, Patriarchen des Volkes. Josef wusste, Gott ist am Werk. Alles, was mit mir hier passiert, auch wenn es nicht in das Bild der Gerechtigkeit hineinpasst und in einem heilen Lebens, ist das, was Gott möchte mit seinem Volk. Er ist am Arbeiten und ich bin Teil davon. Marias Sohn, nicht Josefs Sohn, heißt es hier. Vielleicht lebte Josef zu dieser Zeit schon nicht mehr. Aber selbst wenn er auch nicht mehr leben würde, hätte man Josefs Sohn gesagt und man sagt Marias Sohn. Diese Reputation, die Maria da verloren hatte, diesen Ruf, den sie bekommen hatte, als eine unehrhafte Frau zu sein und er der Mann davon, das hat ein großes Opfer verlangt und lebte weiter. Und Josef steht so am Rande der Weihnachtsgeschichte, etwas verloren. In der Zwischenzeit haben Millionen Menschen ihr Leben für Jesus eingesetzt. Es gibt heute mehr Christenverfolgung als je zuvor. Wir merken das in unserer noch einigermaßen heilen Welt gar nicht. Aber viele Menschen leiden um ihres Glaubens willen, haben Besitz und Annehmlichkeiten aufgegeben, ihr Leben hergegeben. Für Jesus, für das, was Gott tun möchte. Ich bin persönlich sehr dankbar dafür, die Opfer, die Menschen gebracht haben. Ich bin eigentlich nur in Deutschland, ich bin ja nach Kanada ausgewandert, ich bin eigentlich nur wieder hier, weil jemand, der weit vor mir gelebt hat, ein junger Mann, der ein Multimillionär war, ganz viel geerbt hat, das ganze Geld in eine Stiftung hineingetan hat und dann aufs Missionsfeld gegangen ist. Er hat nur ein Jahr auf dem Missionsfeld gelebt. Aber was er mit der Stiftung ins Leben gerufen hat, hat das Leben von Tausenden von Menschen berührt. Meins auch. Diese Stiftung finanziert die Schule der Evangelisation der Billy Graham Association. Ich war eingeladen dazu, du kriegst alles finanziert, wenn du daran teilnimmst. Und da sitze ich in einer Veranstaltung mit 1200 Pastoren aus dem Nordwesten der USA und Kanada. Und du schaust dich um und du sagst, Mensch, da sind hunderte von Gemeinden, die hier missionieren wollen. Und es war für mich einfach eine innere Stimme, die mir einfach sagte, Wilfried, was machst du hier? Wirst du hier gebraucht? Sollst du hier sein? Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich wusste, ich werde nicht hier bleiben. Ich gehe zurück nach Deutschland. Warum? Weil jemand Opfer gebracht hat. Unser Leben, wenn wir Opfer bringen, Gott vertrauen, auch wenn es schwer ist, wird Kreise ziehen. Und vielleicht werden wir nie sehen, was wir bewegt haben. Aber wir bewegen etwas. Josef hat das getan, hat was bewegt. Was war so anders bei Josef auch? Er tat es vor Kreuz und Auferstehung. Wir schauen zurück. Wir haben die Verheißung des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass Gottes Geist in uns lebt. Josef stand einfach vor diesem Geschehen noch. Und trotzdem vertraute er Gott. Und dass er vielleicht später in die Augen der Mitmenschen sah, da sah er vielleicht keinen Respekt. Aber wenn er in die Augen von Jesus blickte, wusste er, dass er das Richtige getan hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, Jesus war ja vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und das können wir ja gar nicht verstehen und ja, einordnen und begreifen, was das bedeutet. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Josef, der ja auch verrufen war, ja, dass Jesus in seinem Vater gesehen hat, was Josef getan hat, diese Barmherzigkeit seiner Mutter gegenüber. Dass das ihn auch geprägt hat. Zu wissen, mein Vater Josef ist nicht nur gerecht, er ist barmherzig. Und Jesus wird ja später genannt, ein Freund der Sünder, der Zöllner und Sünder. Und später sagt er Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es geht um eine größere Gerechtigkeit. Gott sucht auch heute noch Menschen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, ihm zu folgen. Wir brauchen eine andere Gerechtigkeit, die gebündelt ist mit dieser Barmherzigkeit. Paulus schreibt an die Gemeinde in der Stadt Korinth, dass wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott Bestand hat. Und zu dieser Gerechtigkeit gehört auch die Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit. In dieser Adventszeit dürfen wir vielleicht zwei Dinge mitnehmen. Das erste, wenn Gott dein Leben auf den Kopf stellt, dann kann das der Anfang eines Wachstumsprozesses sein und eigentlich einer wunderbaren Geschichte. Nicht einfach, aber wunderbar, weil Gott Wunder tut. In uns und durch uns und für uns. So, wenn Gott vielleicht in dein Leben ein Stoppschild stellt oder Dinge dir schwerfallen oder du weißt, du musst etwas tun, was du eigentlich gar nicht tun möchtest, ja, du merkst aber, dass Gott es ist, dann tu es. Zögere es nicht hinaus. Tu es. Es gibt ein Buch, heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Wenn wir im Herzen wissen, dass wir etwas tun sollen, und wir tun es nicht sofort, schieben es auf die lange Bank, dann werden wir es am Ende nicht tun. So, wenn du dir sicher bist, du sollst etwas tun oder etwas lassen, handle, weil Gott ist am Werk in dir. Jakobus schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Wir wachsen an diesen Dingen, die uns herausfordern. Ich möchte die nicht haben. Ich möchte sie auch gerne vermeiden, die Dinge, die mich herausfordern. Aber am Ende tun sie mir gut. Gott verändert uns. Damit wir in Christus die Gerechtigkeit sind, die vor Gott Bestand hat. Und das Zweite ist dieser Aspekt von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind immer für Gerechtigkeit, aber Barmherzigkeit gehört dazu. Und dann wird Gerechtigkeit auch anders vom Wesen her. Wir haben einen Rechtsanwalt, der uns im Werk betreut. Ein Mann, der auch Seelsorger ist, der tätig ist im Strafrecht, das ist einer seiner Schwerpunkte. Und auch im Bereich Erbschaft und Vermächtnis ist er unterwegs und darüber habe ich auch Kontakt zu ihm. Und er erzählte mir von einer Gerichtsverhandlung, wo er einen Mandanten verteidigte. Der Mann, über 80, fährt die Straße entlang, ein Fahrradfahrer kommt aus der Seite, er erschreckt sich, er will auf die Bremse drücken und drückt aufs Gas. Er erwischt den Fahrradfahrer und fährt in der Menschenmenge rein. Zwei Menschen sind tot. So, was machst du in so einer Situation? Und er hat das Mandat angenommen, diesen Mann zu verteidigen. Und die Familie, die Nebenkläger waren, waren auch da und sie sagten, wenn er doch wenigstens zugeben würde, dass es seine Schuld ist. Weil er leugnet das immer, sagt der Fahrradfahrer, der hat das verursacht, nicht ich. Ja, und dann ist er, der Rechtsanwalt, mit seiner Tochter dahin gefahren, die haben alles nochmal nachgemessen und sie sagten dem Mann, alle Fakten sagen, sie sind schuld. Können sie sich nicht dazu bekennen? Und dann ist der alte Mann hingegangen und hat gesagt, ja, es ist meine Schuld. Und jetzt passiert Folgendes. Der Rechtsanwalt geht zu der anderen Familie und sagt, wie ist das bei Ihnen? Sie haben doch gesagt, wenn er wenigstens seine Schuld eingestehen würde, würden Sie ihm vergeben. Jetzt wäre die richtige Gelegenheit. Und dann in diesem Gerichtsraum gehen die Familienangehörige, zwei Brüder auf ihn zu und umarmen den alten Mann und sprechen ihm Vergebung zu. Und der Richter, der hat ihn verurteilt zu 2 Jahren. Auf 2 Jahre gibt es keine Bewährung mehr im deutschen Gesetz. Das ist nicht vorgesehen. Und der Richter hat ihn verurteilt für 2 Jahre Gefängnis mit Bewährung, was es eigentlich nicht geben darf. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Anders leben. Das nicht aus den Augen verlieren. Weil wir sind nur hier wegen Gottes großer Barmherzigkeit. In seiner großen Liebe hat er uns die Gerechtigkeit geschenkt, die in Jesus Christus ist. Und wir dürfen das leben. Ich glaube, dieser Josef hatte das begriffen. Und es ist so mein Wunsch für mich und auch für uns, dass wir in dieser Adventszeit nicht nur begreifen, da ist Gottes Liebe offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Es gehört zusammen zu Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, mit der er uns erlöst hat und verändert. Und diese gute Nachricht, die dürfen wir weitergeben, gerade in dieser Zeit. Und dazu wünsche ich uns viele gute Gelegenheiten. Es gibt keine bessere Zeit, über Jesus zu reden, als zur Weihnachtszeit, weil alle Leute sind beschäftigt mit Weihnachten. Und wir müssen ihm sagen von Gottes großer Barmherzigkeit. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für Josef. Ich danke dir für das, was er durchmachen musste und erleben durfte, aber wie du nun auch darin gesegnet hast und bestätigt hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir von Josef lernen, was es heißt, gerecht und barmherzig zu sein, aus deiner Liebe zu handeln und dass wir dein Licht leuchten lassen, gerade in dieser Adventszeit. Segne du uns dabei und wir loben und danken dir für deine Güte, deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Amen.